Jahreslosung 2024 und ein bisschen Vorausschau aufs nächste Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So heißt die Jahreslosung 2024, steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Eigentlich ein ziemlich einfacher Satz, ne? So 7 Wörter, 2 Kommata zwischendrin, nur ein Hauptwort, Liebe. Kein komplizierter Satz. Aber eins kann man gleich zu Beginn schon mal festhalten, das ist schon irgendwie eine anspruchsvolle Aufforderung. Was an dem ersten Wörtchen hängt, ne? Das steht ja nicht manches von dem, was ihr so tut, geschehen Liebe, oder vieles von dem, was ihr tut, geschehen Liebe, sondern da steht alles. Das ist schon herausfordernd. Halten wir schon mal fest. Nun schreibt Paulus das ziemlich am Ende eines langen Briefes. Eines Briefes, das er an die Christen in der Gemeinde in Korinth geschrieben hat, in Griechenland. 16 Kapitel hat dieser Brief, und das ist so ein Schreiben, was sehr konkret Bezug nimmt auf die Situation dort in der Gemeinde. Manches hat Paulus irgendwie gehört über Leute, die ihm das erzählt haben, ihn besucht haben. Anderes stand in dem Brief drin, was die Gemeinde, also den Brief hat die Gemeinde ganz offiziell geschrieben, und da standen eine Reihe von Fragen drin, die sie gerne von Paulus beantwortet haben wollten. Paulus hatte die Gemeinde gegründet und ja, war eben auch als Apostel so eine Institution. Wen fragt man, wenn man irgendwelche Fragen hat? Also jemanden, wo man den Eindruck hat, der kann uns weiterhelfen. Und so haben sie ihm einen Brief mit Fragen geschickt. Naja, und auf beides, das, was ihm so erzählt wurde, was nicht in dem Brief stand, und auf die Fragen geht Paulus in diesem langen Brief ein. Und wir werden auf ein paar Themen, die da angeschnitten sind, gleich auch nochmal gucken. Aber dann irgendwann kommt er mal zum Ende, setzt zur Landung an und erzählt von seinen Reiseplänen und bestellt Grüße von Leuten und lässt Leute extra nochmal grüßen, spricht Empfehlungen aus für ein paar Leute und er bindet den Sack nochmal zu und unterstreicht nochmal dick, was ihm richtig wichtig ist. Man muss ja wissen, damals, den Brief gab es nur einmal, der wird vorgelesen. Und das dauerte ganz schön lange, bis der mal fertig gelesen war. Und dann dachte sich Paulus zum Schluss, muss ich nochmal so das unterstreichen, was am Ende hängen bleiben soll. Wird nicht alles hängen bleiben, ist auch okay. Aber was ist denn ganz besonders wichtig? Und ihm ist offenbar genau das ganz besonders wichtig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und jetzt kann man mit diesem Vers nochmal zurückblicken auf diesen Brief und auf das, was Paulus da ganz konkret angesprochen hat. Und zugleich möchte ich ein bisschen vorausschauen auf das, was im neuen Jahr auf uns so wartet. Und da möchte ich mal auf unsere Gemeindesituation das beziehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eine der Fragen, die Paulus gestellt wurde, war die Frage nach dem Götzenopferfleisch. Also geht um Fleisch, was erst Götzen geopfert wurde und dann auf dem Markt verkauft wurde. Und das galt für so ziemlich alles Fleisch, was damals angeboten wurde. Und die Frage, die sich die Christen in Korinth stellten, war, könnte solches Fleisch essen oder sollte man nicht lieber Vegetarier werden? Ist das nicht irgendwie so eine Anerkennung dieser Götzen dann? Diese Frage wurde Paulus gestellt und Paulus hat eine sehr klare Meinung dazu. Wir lesen in 1. Korinther 8, Vers 8. Was wir essen, hat keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Also Paulus hat eine sehr klare Meinung und sagt, kannst du so oder so machen. Also darum geht es am Ende gar nicht. Nun könnte er ja auch sagen, so, davon muss ich jetzt alle überzeugen. und sagen so, ihr müsst jetzt das auch so sehen, wie ich das sehe. Darum geht es ihm aber gar nicht. Denn er schreibt gleich zu Beginn dieses Kapitels, wo es darum diese ganzen Fragen geht, 1. Korinther 8, Vers 2, folgende zwei Sätze. Erkenntnis allein macht überheblich. Nur Liebe baut die Gemeinde auf. Erkenntnis allein macht überheblich, nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Und das ist eine sehr grundlegende Aussage, die nicht nur so diese Frage nach dem Götzenopferfleisch betrifft. Erkenntnis allein, so wichtig sie auch ist, Erkenntnis allein hilft nicht. Denn dann geht es am Ende nur noch ums Recht haben. Und das reißt die Gemeinde ja ein. Nur Liebe baut die Gemeinde auf. Da habe ich noch mal ein bisschen über das letzte Jahr auch nachgedacht. Im Bund Freie Evangelische Gemeinden haben wir im letzten Jahr, eigentlich die letzten beiden Jahre, aber letztes Jahr nochmal besonders, also das jetzt noch gerade laufende Jahr, um die Frage gerungen, wie wir mit Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften umgehen. Die Bundesleitung unseres Bundes Freie Evangelischer Gemeinden hat im November eine wegweisende Empfehlung dazu veröffentlicht. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so ganz einer Meinung mit Ihnen. Aber sei es drum, nun ist es in unserem Gemeindebund ja so, dass unsere Bundesleitung gar nicht bestimmen kann, was in der Gemeinde vor Ort wie gesehen wird. Wir sind ein kongregationalistischer Bund, das heißt, jede Gemeinde vor Ort entscheidet dann nochmal selber. Wie sehen wir das denn jetzt? Das hat eben nur Empfehlungscharakter, was die Bundesleitung veröffentlicht. Und wir sind ja als Gemeinde auch mit diesem Thema unterwegs, haben zwei Abende schon dazu gemacht, werden jetzt im Februar dann nochmal einen dritten Abend dazu machen und irgendwann werden wir auch entscheiden müssen. Wie sehen wir das denn jetzt eigentlich als Gemeinde und was machen wir mit diesem Thema? Nun muss man natürlich sagen, das ist eine andere Frage als hier das mit dem Götzenopferfleisch. Und man muss ja auch wahrnehmen, also nicht in jeder Frage wie bei dem Götzenopferfleisch sagt Paulus, ach, kannst du so sehen, kannst du auch anders sehen, ist alles nicht so wichtig. Es gibt Themen, wo Paulus total klar ist und sagt, also das geht gar nicht. Wenn man mal so ein bisschen guckt, gibt es so zum Beispiel eine Stelle, wo es darum geht, dass Christen miteinander Streit haben und sich gegenseitig vor Gericht ziehen. 1. Korinther 6, Vers 1. Bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also Paulus sagt, also Leute, wenn ihr schon Streit habt und das nicht alleine geklärt kriegt, dann fragt mal eure Gemeindeleiter, dass die das entscheiden, aber zieht einander doch nicht vor Gericht, das geht gar nicht. Also da sagt Paulus jetzt nicht, also das kann man jetzt so machen oder auch anders, ist alles nicht so wichtig. Nee, da hat Paulus schon eine sehr klare Meinung. So, wenn wir das jetzt anwenden auf die Frage nach gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, stellt sich ja die Frage, ist das so eine Götzenopferfleischfrage, wo man sagt, naja, kannst du so oder kannst du auch anders sehen, ist nicht so wichtig. Oder ist das eine, ich ziehe dich vor den Kadi-Frage, wo man sagen muss, also das geht echt nicht. Tja, ich habe dazu eine klare Meinung und andere Menschen haben eine andere klare Meinung dazu. So ist es. Und nun, was machen wir damit, mit dieser Frage, die wir als Gemeinde noch zu entscheiden haben? Nun, ich würde einfach mal sagen, lasst uns unsere Jahreslosung damit hineinnehmen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Lasst uns in Liebe weiter über diese Frage nachdenken und forschen und diskutieren und streiten und am Ende auch entscheiden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Gucken wir uns einen zweiten Themenkreis an. Korinth war
Eine Stadt mit sehr starken sozialen Unterschieden. Also, oder sozialen Unterschieden hört sich immer so blöd eigentlich an. Eigentlich geht es erstmal ja um Unterschiede in dem, wie viel Geld Menschen haben. Da gab es so die Reichen und Gebildeten, die Oberschicht, die wohnte damals in der Innenstadt. Das ist heute meistens eher nicht so. Ne? In der Innenstadt wohnen meistens nicht so die reichen Leute, sondern die wohnen eher mit mehr Platz in den Außenbereichen. War aber damals so. Und dann gab es damals so das Hafenviertel in Korinth. Ne? Da wohnten die armen Leute, die Tagelöhner, die Hafenarbeiter und die Prostituierten. Und in Korinth gab es wohl ziemlich viele Menschen, die mehr so aus dem Hafenviertel kamen, die zur Gemeinde gehörten. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, 26, 27, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Paulus sagt also, guckt euch mal gegenseitig an. Die meisten können vielleicht nicht mal lesen und schreiben und gehören jetzt auch nicht zu den Adligen, denen mit viel Geld und viel Macht. Aber Paulus sagt eben auch, ja, nicht viele gehören dazu. Heißt aber, ja, ein paar von euch ja schon. Es gab sie eben auch. Durch Ausgrabung haben wir zum Beispiel auch den Namen eines dieser reichen Christen kennengelernt. Ne, ist mal ausgegraben worden in Korinth. Da gab es einen Stadtkämmerer mit Namen Erastus. Und der gehörte zur christlichen Gemeinde. Und damit ja, gehörte er zur reichen Oberschicht. Damals in der Innenstadt. So. Normalerweise hatten diese beiden Bevölkerungsschichten wenig miteinander zu tun. Also die Reichen haben dann vielleicht die Armen noch beschäftigt, aber die waren so Luft, ne? So, und jetzt begegnen die sich auf einmal in einer Gemeinde. War bestimmt nicht immer einfach. Und eine Sache spricht Paulus sehr konkret an, die auch rügt, nämlich die Feier des Abendmahls. Abendmahl wurde damals ein bisschen anders gefeiert als bei uns. Bei uns gibt es ein kleines Stück Brot und einen Schluck aus dem Kelch, einen Schluck Traubensaft. Damals war das eingebettet in richtiges gemeinsames Essen und ja, wahrscheinlich war das jetzt auch nicht so eine gottesdienstliche Veranstaltung mit klarem Beginn und klarem Ende, sondern man kam und ging irgendwie so fließend, wie man sich gerade frei machen konnte, hat gemeinsam gegessen, hat zwischendurch gebetet, gesungen, vielleicht einen Brief von Paulus vorgelesen, irgendwie so. War jetzt ein bisschen weniger strukturiert wahrscheinlich so der Gottesdienst. Was aber zur Folge hatte, dass die Reichen, die viel eher über ihre eigene Zeit verfügen konnten, früh da waren, wahrscheinlich auch das meiste zum Buffet beigetragen haben und schon mal angefangen haben zu essen. Hatten ja Hunger. Und wenn dann die Tagelöhner und anderen oder Sklaven kamen, die kamen erst nach Sonnenuntergang, wenn ihre Schicht quasi vorbei war. Die hatten auch nicht viel mit zum Mitbringen. Wenn die kamen, war das Buffet schon leer. Und manche von den reichen Leuten saßen schon ziemlich angeheitert in der Ecke, weil sie schon zu viel Wein getrunken hatten. Und Paulus findet das gar nicht lustig. Er schreibt in Richtung der Reichen, 1. Korinther 11, 22, könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die unter euch beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? An diesem Punkt lobe ich euch nicht. Wenn ich uns so als Gemeinde angucke, stelle ich ein paar Ähnlichkeiten fest. So in unserer Struktur, wie wir so zusammen sind. Wahrscheinlich nicht so krass, so wie damals war das wahrscheinlich noch deutlich krasser. Aber ja, bei uns gibt es auch Menschen, die keine finanziellen Sorgen haben. Wir haben jetzt auch nicht die Superreichen bei uns, aber auch Leute, die gut Geld haben und gut geben können, das auch tun. Und es gibt Menschen, die sich über jede Extratüte zu essen freuen. Und nun heißt es, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus macht hier deutlich, Liebe beschämt niemanden, der nichts hat. Liebe ist großzügig. Liebe sorgt sich nicht darum, dass ich genug abbekomme, sondern Liebe sorgt sich darum, dass alle genug haben. Mir ist so eine Sache ganz konkret eingefallen. Nächstes Jahr fahren wir wieder auf Gemeindefreizeit nach Kaup am Rhein. Hohenleichnam geht's los, ein Tag länger als sonst auch. In den letzten Jahren gab es immer Menschen, die gesagt haben, wenn jemand nicht genug Geld hat, um mitzufahren, ich sponsor das. Fand ich immer total super. Wäre schön, wenn das wieder klappt dieses Jahr. Und wir dafür sorgen, dass alle, die mitfahren wollen, auch mitfahren können. Das wäre eine sehr schöne, handfeste Ausdrucksweise dessen, was wir hier lesen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Auch im Zusammenspiel von Arm und Reich in einer Gemeinde. Es gibt im ersten Korintherbrief, das wäre so das dritte Thema, so ein Kapitel, wo es ganz zentral geht um das Thema Liebe. Das ist so ein Abschnitt, der ziemlich häufig gelesen wird, insbesondere bei Hochzeiten. Das ist das sogenannte Hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13 steht das. Ich lese mal die Verse 4 bis 8. So, ja, ein Gedicht auf die Liebe. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Wie gesagt, das wird oft auf Hochzeiten gelesen und passt da sicherlich auch gut, wobei es in dem Zusammenhang gar nicht jetzt um Liebe in der Ehe geht, sondern um was ganz anderes. Das ist nämlich eingebettet in die großen Kapitel, wo es um die Gnadengaben oder Gaben des Heiligen Geistes oder Charismen geht. Ja, da gab es so manche Unklarheit in der Gemeinde in Korinth, wie das so mit Sprachengebet ist und wie das mit Prophetie ist und was denn die wichtigsten Gaben sind und lauter so Fragen. Und Paulus geht da auch näher drauf ein. Ich habe letztes Jahr mal 3 Predigten dazu gehalten. Wen das näher interessiert, kann das noch bei YouTube oder auf den Podcast-Plattformen nochmal nachhören. Aber das Ding ist, mitten da hinein sagt Paulus, naja, das ist alles ganz schön und gut und auch wichtig, aber da gibt es noch einen größeren Weg. Und den zeige ich euch jetzt. Es gibt noch was, was noch viel wichtiger ist als diese ganzen Fragen nach den Gaben. Und ohne das Ding taugen die ganzen Gaben nichts. Das ist nämlich die Liebe. Wenn ich ohne Liebe wäre, hätte alle Sprachen zur Verfügung von Menschen und Engeln, wäre ich doch nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich meine Gabe den Armen gäbe, hätte der Liebe nichts, wäre es nichts wert. Schreibt Paulus dazu. Nun haben wir etwas andere Fragen im Zusammenhang mit Gaben, die der Geist Gottes uns schenkt. Im Moment brennt uns als Gemeindeleitung eher so die Frage unter den Nägeln, kriegen wir das eigentlich noch alles gewuppt, was wir so machen als Gemeinde? Ja, wir kriegen das noch irgendwie hin, aber die Mitarbeiterdecke, sage ich mal, ist dünn geworden. Das merkt man in allen Bereichen. Ob Kindergottesdienst oder Technik oder Musik und Gesang oder Kaffeetheke oder Sonntagstreff oder Kindergottesdienst, was auch immer. Ja, wir kriegen das noch alles hin. Aber wenn da mal jemand krank wird oder längerfristig gar ausfällt, das wird schon schwierig. Wir kennen die Gründe dazu. Wir sind weniger Menschen geworden. Wir sind älter geworden, haben weniger Kraft und Energie zur Verfügung. Viele von den tragenden Mitarbeitern haben gerade mit Angehörigen zu tun, die zu pflegen sind. Na, so ist es. Hat aber zur Folge, dass die, die die Gemeindearbeit immer noch wuppen, manchmal auch ein bisschen stöhnen. Denken, boah, wie lange schaffe ich das noch? Und manchmal vielleicht auch ein bisschen frustriert sind. Wenn man jetzt das, was Paulus dazu schreibt, hier in diesem großen Kapitel, in Kapitel 12 bis 14, wenn man das sich jetzt nochmal vor Augen führt, stellt man aber fest, ja, jetzt könnte man irgendwie auch über Gaben irgendwie ganz viel predigen und gucken, wo sind denn noch unentdeckte Gaben, die man noch einsetzen könnte und wen könnte man noch aktivieren und so weiter und so fort. Und das ist auch alles gut und richtig und wichtig. Aber es gibt eine Frage, die ist noch wichtiger. Und die macht Paulus hier deutlich, die Frage nach der Liebe. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Gott mir die Frage mal so aufs Herz legt, euch das mal ganz persönlich auch so zu fragen. Sag mal, hast du die Gemeinde eigentlich lieb? Du, der da im Moment wenig praktisch tust in der Gemeinde und vielleicht keinen offiziellen Job hast in der Gemeinde für die Mitarbeit. Hast du die Gemeinde lieb? Super, super. Wer Gemeinde liebt, der wird gucken. Wo gibt es Arbeit? Wo kann ich mit anpacken? Mit meinen Kräften und Möglichkeiten, in meinen Grenzen. Aber wo kann ich mich einbringen? Da kommen schon die Antworten, super. Dann wird man nach Arbeit suchen, wo welche ist. Und manchmal ist die Lebenssituation so, dass man jetzt völlig ausgelastet ist mit dem, was privat irgendwie zu tun ist, was ja auch Reich Gottes ist. Und dann ist das auch so. Und dann wird man sich trotzdem danach sehen, dass die Zeiten wieder anders werden und man wieder mehr einbringen kann. Hast du die Gemeinde lieb? Und der du im Moment alles am Laufen hältst und dich an verschiedenen Ecken und Enden einbringst, hast du die Gemeinde lieb? Oder vielleicht noch mal besser gefragt, kannst du das, was du jetzt tust, auf Dauer in Liebe tun? Oder wirst du zunehmend genervter und frustrierter? Dann mach lieber weniger. Vielleicht müssen wir dann Dinge sein lassen, kann sein. Aber mach nur so viel, wie du in Liebe tun kannst. Denn ohne Liebe taugen die besten Gaben nichts und werden auch nicht zum Segen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also nimm die Frage nochmal mit. Hast du die Gemeinde lieb? Nun waren das drei konkrete Beispiele, was das heißt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Im Rückblick auf das, was Paulus da so alles schreibt im ersten Korintherbrief. Aber tatsächlich geht es ihm ja nicht nur darum, an diese Beispiele zu erinnern. Deshalb formuliert er das ja so, ne? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also jetzt nicht nur, was Gaben angeht und verschiedene Erkenntnisse angeht, und was so den Umgang mit Arm und Reich angeht, sondern alles. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, vom 1. Januar bis 31. Dezember. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und mal ganz ehrlich, ich fürchte, das werden wir nicht hinkriegen. Also ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Da bin ich mir sicher. Wenn ich mal so auf meine Woche zurückgucke, was habe ich da in Liebe getan und was eher nicht so, puh. Ist der Anspruch vielleicht zu hoch? Und packt man das nicht lieber vielleicht direkt wieder in die Ecke, diesen Bibelvers, und sagt, naja, kann ich eh nichts mit anfangen, kriege ich sowieso nicht hin, brauche ich gar nicht erst probieren? Ich glaube, dass ist nicht der angemessene Weg, damit umzugehen. Ich würde eher dazu Mut machen, es fröhlich auszuprobieren und fröhlich zu scheitern. Denn ich sag mal so, wer in der Liebe nicht scheitert, der hat sie nicht probiert. An der Liebe kann man nur auch scheitern. Man kann auch manches umsetzen, sodass es gelingt, aber man wird immer auch scheitern. Es gibt so eine schöne Zusammenfassung, wie wir damit umgehen können, wenn wir scheitern. Na, noch ist das neue Jahr eigentlich nicht da, ne? Ja, ja. Nein, es ist noch nicht 12 Uhr. Ganz so lange habe ich noch nicht gepredigt. Also, es gibt so eine schöne Zusammenfassung, wie wir damit umgehen können, wenn wir scheitern. Sie lautet: hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Finde ich ein sehr schönes Motto. Im Ausprobieren alles dessen, was wir tun, in Liebe geschehen zu lassen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und außerdem, und daran möchte ich nochmal erinnern, außerdem leben wir ja nicht zuletzt davon, dass wir das hinkriegen mit der Liebe. Davon leben wir nicht, sondern wir leben davon, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Mein, ich glaube, mittlerweile wirklich Lieblingssatz aus der Bibel, den ich schon viele Male zitiert habe, der auch nur drei Worte umfasst, stammt aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4 und heißt: Gott ist Liebe. Und wenn man das jetzt mal so als Gleichheitszeichen dazwischen sieht, ne, Gott gleich Liebe, Gott ist Liebe, dann kann man Gott ja mal hier einsetzen in 1. Korinther 13, in dem hohen Lied der Liebe, was wir gerade schon gehört haben. Und dann kommt das dabei heraus. Gott, der die Liebe ist, Gott ist geduldig und gütig. Gott eifert nicht für den eigenen Standpunkt, er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Gott nimmt sich keine Freiheiten heraus, er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Gott ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Gott gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft er für andere. Alles erträgt er mit großer Geduld. Niemals wird Gott vergehen. Dieser Gott, der nicht vergeht, der hört auch nicht auf, uns zu lieben. Alles, was er tut, geschieht in Liebe. Und mit dieser Liebe im Rücken, da können wir die Liebe fröhlich ausprobieren und dabei hinfallen und aufstehen und die Krone richten und weitergehen auf dem Weg der Liebe. Amen. Zum Segen bitte ich, soweit möglich aufzustehen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.